Hallo, ich predige jetzt nicht, aber ich habe ein Wort vom Herrn, das ich weitergeben möchte. Und zwar ist es ein Wort, das der Herr mir für die Gemeinde gegeben hat. Das hat angefangen mit einem Bild, das ich hatte, und zwar von einem Ölkrug, der gefüllt war mit Öl und der sich dann so, der wurde dann ausgeschüttet und dann kamen immer wieder neue Schüsseln, die leer waren und wurden aufgefüllt. Und dieser Ölkrug, das hat nicht aufgehört, der war immer voll. Und das ist ja diese Geschichte aus der Bibel von der Witwe und dem Elisa in 2. Könige. Steht es in Vers 4, 2. Könige 4 ab Vers 1. Und zwar erzähle ich mal ganz kurz die Geschichte. Diese Witwe, die hat kein Geld mehr und ist in Not. Und der Elisa kommt vorbei und er fragt sie, wie er ihr helfen kann. Und dann sagt er, was hast du noch da? Und dann bringt sie ihm diesen, das ist alles, was ich noch habe, ist dieser Ölkrug. Und sie sagt, es ist eine Portion Öl drin, also so viel. Das heißt, es ist so quasi so viel drin, wie eine Person zu salben, steht in der Anmerkung. Es reicht gerade mal aus. Es ist so, ja, es reicht gerade mal für mich. Also was, ich habe jetzt nichts, was ich mehr weitergeben kann. Es ist gerade mal genug für mich. Und dann sagt er, geh zu den Nachbarinnen und besorge dir leere Gefäße. Er schickt sie also los in die Nachbarschaft und sagt, geh los, besorg dir alle leeren Gefäße. Und er sagt, das, was mich noch beeindruckt hat, ist auch, geh, aber hole nicht zu wenige, hol dir viele Gefäße. Und ich habe so gemerkt, als ich das angefangen habe zu lesen in der Bibel, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, was er der Gemeinde sagen möchte. Und zwar ist es so, es ist ja dann so, dass sie das tut, was der Elisa ihr aufträgt. Und dann fängt ja dieser Öl, dann nimmt sie ja diesen Gefäß, die Gefäße, macht die Tür hinter sich zu. Und dann fließt ja dieses Öl immer weiter, bis alle Gefäße, die sie sich in der Nachbarschaft besorgt hat, gefüllt sind. Und der Herr hat gesagt, dass es so ist, wenn wir denken, dass wir, was habe ich denn noch zu geben? Wie viel? Es reicht doch gerade mal, dass ich über die Runden komme. Und der Herr möchte, ich sage jetzt mal dich, befreien von dem Denken, dass es gerade mal für mich reicht, dass wir im Glauben mehr erwarten dürfen und mehr in einem größeren Maß gehen sollen. Weil zum Schluss ist es wirklich so, dass ja sie dann das Öl verkauft und das heißt dann, sie hatte mehr als, also sie hatte so viel, dass sie davon leben konnte. Und sie hatte quasi diese Salbung, die sie eingesetzt hat, hat sie dann vermehrt und ich denke, dass der Herr uns herausfordern möchte, dieses kleine Denken, dieses Denken, was habe ich denn, dieses Mangeldenken und was sich so um uns dreht, dass wir das verlassen sollen und in die Nachbarschaft gehen, weil ich glaube wirklich, auch wie der Herbert letzte Woche gepredigt hat, das ist wirklich ein Wort von Gott, dass wir nach Menschen Ausschau halten sollen, die leer sind, leere Gefäße in unserer Nachbarschaft, weil der Herr sie füllen möchte. Weil da ist eine Salbung, die er in unser Leben gegeben hat. Und auch in dem Bild war mir das so, diese Salbung, ich habe in dem Bild gesehen, es war ein voller Krug. Und der Herr hat mir gesagt, das ist so, ihr seid dieser volle Krug, ihr seid nicht der leere Krug. Ich sehe nicht einen Krug, der leer ist. Ich sehe einen Krug, der voll ist. Und ich habe schon gemerkt, ich bin in dieses Wort reingegangen. Und ich habe gemerkt, ja, das stimmt. Ich bin ein voller Krug. Ich bin jemand, der was zu geben hat in meiner Nachbarschaft, für Menschen um mich herum. Und die Salbung will durch mich durchfließen. Und der Herr möchte wirklich unser Denken konfrontieren und dass wir da Buße tun und raustreten aus dem Denken, wo wir wirklich klein denken, wo wir denken, das ist zu wenig, was ich habe. Und im Glauben zu gehen, dieses Wort, schnappt euch dieses Wort, dass der Herr, dass es fließen wird. Es wird fließen, wenn wir gehen und dieses Wort nehmen, es wird fließen. Ja.
Danke. Timnit, du wolltest noch was sagen?
So, mir war das irgendwie so auch so, dass Gott sagt, ich habe dich mit Kleidern des Heils, mit Kleidern der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist irgendwie, das ist einfach eine Bekräftigung eigentlich dessen, was Tabea gesagt hat, weil er hat uns ausgerüstet, er hat uns total reich beschenkt mit allem, was nötig ist aus seinem Königreich. So.
Halleluja. Wir haben das neue Gemeindeinfoblatt draußen seit heute. Auf der ersten Seite ist der Monatsspruch für diesen Monat Mai. Gleichzeitig auch einer der Texte, die ich heute Abend mit euch betrachten, anschauen will. Dann haben wir das Cleansing Stream Wochenende am Himmelfahrt und in diesem Wochenende für die gemeldeten Teilnehmer. Und was auch sehr interessant ist, auch im Innenteil habe ich euch einen kurzen Bericht aus dem Iran reingeschrieben. Tausende Muslime träumen von Jesus und werden Christen. Allein in Teheran schätzt man die Christen, die im Untergrund zurzeit sind, in Hauskirchen. Man schätzt sie auf etwa 100.000. Der iranische Staatspräsident, dem sind die Christen ein Dorn im Auge. Es ist ja auch nicht offiziell erlaubt, Christ zu sein. Auf jeden Fall, weil die Taube ja das Symbol des Heiligen Geistes ist. Der iranische Staatspräsident hat gesagt, ich werde dieser Taube den Kopf abreißen. Ich habe nur gedacht, welcher Kopf da wohl eher fallen mag. Gott sitzt im Himmel und er kann nur schmunzeln über so viel Dummheit eines Staatsmannes. Das muss man ja wirklich sagen. Der Höchste sitzt auf seinem Thron und lacht und spottet, treibt seinen Spott mit ihnen, sagt er. Weil wer will schon Gott stürzen? Das ist er, der doch alles gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht hat. Alles, was so da ist. Das Thema heute Abend ist kahler Strauch, wie ich es schon gerade gelesen habe, kahler Strauch oder Baum am Wasser. Ist ja kein neuer Text. Steht schon ein paar tausend Jahre in der Bibel. Haben wir auch schon immer zwischendurch mal was von gehört oder auch selber gelesen. Und ich gehe mal davon aus, dass der größte Teil der Christen sich dahin stellt, dass er sagt, dieser grüne Baum, das bin ich. Ich bin der grüne Baum. Nur es gibt Merkmale dieses grünen Baumes. Also sagen kann es ja jeder. Aber wie sagt es so schön, Beweise, Watson, Beweise. Die Beweise müssen herhalten. Und wir wollen uns das heute Abend anschauen. Bin ich ein kahler Strauch in der Wüste oder bin ich ein grüner Baum am Wasser gepflanzt? Als Pastor macht man sich natürlich auch immer wieder Gedanken und manches Mal auch Sorgen über Menschen, denen man vorsteht, denen man dient, die man lehrt. Und man fragt sich, bringt das überhaupt, was du da tust? Die Fenster können wir zumachen, das sind doch ziemlich starke Nebengeräusche. Bringt das überhaupt, was ich da tue? Bringt's das? Und wenn ich daran denke, manches Mal, du hast dich gemüht über Jahre, um Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Und irgendwie scheint es manches Mal, als sei das Bemühen ja fehlgeschlagen. Für die Katz, möchte ich mal sagen. Die Woche habe ich so gebetet, als ich mir so manche Situation und auch Menschenleben anschaute. Da habe ich ein ganz irdisches, seelisches, fleischliches Gebet gesprochen. Wieso, Herr, musstest du mich in diesen Schlamassel führen? Ich meinte damit, einer Gemeinde vorzustehen. Wie konntest du mir so etwas antun? Habe ich gesagt, wie konntest du Gott mir so etwas antun? Natürlich will ich dir dienen, aber da wäre doch lieber mein missionarischer, fleischlicher, seelischer Eindruck doch vielleicht viel gelegener gekommen. Denn bevor wir die Gemeinde in Darmstadt starteten, da habe ich überlegt, Mensch, du missionierst aber am besten in Spanien und am Mittelmeer und überhaupt an den Küsten. Das Beste ist, du verkaufst Dinge oder du kaufst dir ein Boot und dann machst du Strandmission. Ist doch eine super Idee. Du bist immer auf dem Meer draußen, fährst an den Küsten lang, zwischendurch ruderst du mal dran ans Ufer oder steuerst du an. Du predigst dort an den Stränden. Und ob sie nun sich bekehren oder nicht, ob sie nun jünger werden wollen oder nicht, das ist gar nicht dein Problem. Denn du predigst und ziehst weiter. Das ist ja auch wieder das Vorrecht von Evangelisten. Sie haben eine Evangelisation und predigen. Und dann, die eigentliche Arbeit beginnt ja dann, wenn er fort ist, der Evangelist. Dann beginnt. Deshalb von der Bibel gehören Evangelisten niemals zu einem Solo-Dasein, sondern von der Bibel gehören sie integriert in die Gemeinde. Was wir in unserer christlichen Welt kennen, auch in den pfingstlichen und charismatischen Bewegungen, dass Evangelisten ohne Gemeinde evangelisieren, ist total unbiblisch. Ist etwas, was die Bibel nicht kennt. Das liegt aber daran, weil man einfach vergessen, versäumt hat zu sehen, dass der fünffältige Dienst als Ganzes innerhalb einer Gemeinde gehört und darüber natürlich auch kirchenmäßig weiter verbreitet. Ich habe also gesagt, Herr, warum so ein Schlamassel? Warum muss ich Pastor sein? Ja, erstmal Marita sagt, er hat dich doch nicht in Schlamassel geführt. Was sagst du denn da, sagt Marita. Ich wusste das ja. Ich wollte ja auch nur einfach mal meine Seele kotzen lassen. Ich habe gedacht, was andere können. Ich probiere mal, ob es auch geht ohne Kotzschüssel und all diese Weiche. Aber ich habe mich ja selber darauf eingelassen, denn als Gott fragte, willst du nach Darmstadt kommen? Ich rufe dich, willst du herkommen? Da habe ich natürlich ja gesagt. Es war ja immer noch meine Entscheidung. Ich denke mal auch, dass wenn ich mich anders entschieden hätte, ich natürlich nicht glücklich gewesen wäre. Gehe ich mal von aus. Denn wenn wir unserer Berufung nicht nachgehen, können wir nicht glücklich sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gut, das habe ich so die Woche mal so gedacht. In einem Anflug, wo ich sagte, wie fühlt sich Kotzen an? Das heißt, dieses Übergeben. Und dann habe ich, und dann hat der Herr mir gezeigt, weil die Frage, dann der Punkt war, nachdem ich das so, warum sind viele Gläubige nicht solche, die Frucht bringen, sondern die tatsächlich, so scheint es, mit der Brechtüte durch die Gegend laufen? Wie kommt das? Ich sag mal so, sie sind seelisch krank. Warum sind sie seelisch krank? Was natürlich oft auch körperliche Folgen dann haben wird. Warum? Und der Herr hat gesagt, ein uraltes Wort, eine uralte Geschichte. Das steht doch in Jeremia geschrieben. Da steht doch genau geschrieben, wenn jemand wüst ist und wenn jemand am Baum ist. Und von daher habe ich mich entschieden für heute Abend, das einfach nochmal mit euch anzuschauen. Also, erbarmen wollte ich jetzt nicht. Mit dem Weißen fließt wie ein weiter Strom, okay. Martin Pepper. Wenn man denkt, 1991, 19 Jahre alt, dieses Lied. Also das Thema kahler Strauch. Ihr seht, kahler Strauch oder Baum am Wasser. Ich habe mal so Bilder durchsucht und geschaut, wo finde ich Bäume an Wassern. Aber alles, auch wenn ich im Internet in den Suchmaschinen drin war, es war alles nicht das Passende. Also bin ich am Freitag, Spätnachmittag, habe ich mich ins Auto gesetzt und dann bin ich einfach mal rausgefahren an unsere Tümpel und Teiche und Bäche. Und da habe ich eine ganze Serie von Fotos geschossen. Habe einfach gesagt, bevor ich da lange rumgoogle, geh raus in die Natur und mach dir selber Bilder. Also ich habe verschiedene ganz tolle Aufnahmen gemacht, aber ich habe mich jetzt entschieden für das hier, für unser Infoblatt. Das ist hinten bei Dieburg raus, bei diesem Anglerteich dort auf dem Weg nach Babenhausen, Altheim, wenn man da rausfährt, bevor man durch diese Unterführung durchkommt. Rechte Hand ist so ein Anglerteich, ein Anglerseen. Und da ist das unter anderem entstanden. Und ich möchte mit euch mal reinschauen in Jeremia Kapitel 17. Die Frage also ist, warum sind Menschen immer wieder an der Junkie-Nadel des Seelsorgers? Ich bezeichne sie jetzt mal so. Man hängt, und wir werden das heute Abend feststellen, weißt du, warum man wie ein Junkie an der Nadel am Seelsorger rumhängt? Weil man nicht mit Gott lebt. Ich kann dir es heute Abend sagen, weil man nicht mit Gott lebt. Ganz einfach, weil man gottlos lebt. Ich spreche nicht von jungen Christen, die sich bekehren und die erste Milch bekommen und aufwachsen und die dann lernen, mir sind die Sünden Vergebung, die den Vater kennenlernen. Die, aber auch diese zweite Kategorie, die dann das Wort Gottes, ich schreibe euch Jünglingen, ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch ist und ihr habt den Bösen überwunden. Da muss ich mal schauen, selbst wenn ich in unsere Gemeinde reinschaue, selbst die ja bis zurück in die Anfänge bei uns waren, du stellst nicht fest, dass tatsächlich sie jünger geworden sind. In vielen Fällen sind Menschen, und auch wenn ich hineinschaue in unsere umgebenden Gemeinden, und das kann sicherlich jeder Pastor schauen, in seine Gemeinden hineinschauen, du stellst fest, du hast vielleicht über Jahre, über Jahrzehnte dich abgemüht mit Lehren, mit Beten, mit Hilfe, mit Seelsorge, und doch, was zurückgeblieben sind oder was herausgekommen ist als Resultat, ich bezeichne es mal so hart, ist ein seelischer Krüppel, so wie man bei der Bekehrung war, so ist man geblieben, weil man nicht bereit war, sich zu verändern. Man war nicht bereit, jünger zu sein, weil man seinen eigenen Kopf will. Darf ich euch das so sagen? Okay, Jeremia 17, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann. Und jetzt, das will ich auch nochmal klarstellen, ich stelle es immer wieder klar und will es nochmal klarstellen. Wenn es heißt, verflucht ist der Mann, Gott sagt nicht, ich verfluche dich. Gott sagt, es gibt einen Weg des Todes und es gibt einen Weg zum Leben. Und er sagt, wähle das Leben. Das ist Segen. Wenn ich den Weg des Lebens, seinen Weg wähle, dann ist das ein Segensweg. Wenn ich nicht seinen Weg wähle, da kann ich in Zungen prasseln, so viel ich will, kann Gesicht und Offenbarung haben, so viel ich will. Ich kann von morgens bis abends prophezeien. Das kann auch sogar ein gottloser Christ. Ist überhaupt kein Ding. Wenn ich aber nicht mit dem am Wasser bin, nicht mit dem Herrn bin, sondern meinen Weg gehe, meine Sache, dann bin ich unter Tod. Dann bin ich unter Fluch. Die Bibel nennt es ganz einfach auch gottlos. Gottlos ist nicht jemand, der die Ehe bricht, der eine Bank ausraubt, der jemand ermordet hat. Gottlos ist jeder Mensch, auch jeder Christ, jeder Charismatiker und jeder Pfingstler, der nicht in einer Lebensbeziehung mit dem Herrn lebt. Das ist ein Gottloser. Ganz einfach ein Gottloser. Losgelöst von Gott. Gottlos. So, Jeremia 17, verflucht ist der Mann, weil wir wollen anschauen, warum habe ich Fluch in meinem Leben statt Segen? Warum erlebe ich seelische Krüppel sein? Warum lebe ich über Jahre nur von Seelsorgetermin zu Seelsorgetermin und habe nicht das Leben? Warum? Gott sagt es in seinem Wort. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Oh, ihr könnt es auch mitlesen. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Das heißt, er wird nichts Gutes erfahren. Du sagst, ich erlebe nichts Gutes. Ich sehe nichts Gutes. Ich erfahre nichts Gutes. Ich sehe immer nur Depri. Ich sehe alles immer nur schwierig. Es ist alles nur immer Versuchung. Es ist alles immer nur schlecht. Irgendwie, es geht mir nicht gut. Er wird sein, also der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herz weicht, dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein, das ist die Folge, das ist eine automatische Folge, eine unabkehrbare Folge, wenn wir diesen Weg beschreiten, nämlich auf Menschen uns verlassen und menschliche Wege zu gehen, wie jeder sie auch geht. Er wird wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen. In einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Also wir sehen hier ganz eindeutig, wer vom Herrn, der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht, dessen Herz. Man kann in der Gemeinde noch sein und worshipen. Man kann preisen, man kann loben, man kann beten, man kann Bibel lesen. Aber man kann trotzdem vom Herrn gewichen sein. Er sagt hier, abweichen vom Herrn beginnt immer im Herzen. Wenn du jemanden siehst, der im alltäglichen Leben anfängt, verkehrte Wege zu gehen, dann weißt du, dass in dem Leben dieses Menschen schon lange vorher Gottlosigkeit im Herzen gelebt wurde. Schon lange vorher war sein Herz vom Herrn gewichen. Und dann sagt er, dessen Herz vom Herrn weicht. Und dann kommt, ich bin doch Christ, wie kann Gott das zulassen? Ja, aber wir haben den Weg des Lebens verlassen. Und er sagt dann weiter in Jeremia 17, 7 bis 8, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wir sehen also hier, gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Der ist so ein wie einer Baum. Das heißt nicht, der wird jetzt gepflanzt, sondern durch unsere Hingabe zu Jesus, durch unsere Entscheidung, mit dem Herrn zu leben, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, ihn, den Herrn, in unserem Leben sein zu lassen, versetzen wir uns in die Position, die er schon lange für uns geschaffen hat, dass wir ein Baum sein können, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt, sich nicht fürchtet, wenn Hitze kommt. Auch da sehen wir, Hitze kommt. Petrus schreibt an die Gemeinde. Die Gemeinde sagt, oh Petrus, wir haben so viel Hitze, wir haben so viel Anfechtungen, wir haben viele Versuchungen. Was ist denn, sind wir jetzt eine besondere Anfechtungselitegruppe? Nein, sagt Petrus, das geht über alle eure Brüder auf der ganzen Welt und eure Schwestern. Das passiert allen. Wir alle kommen in Erprobung. Wir alle kommen in Feuer. Wir alle kommen in Hitze. Wir kommen alle hinein. Nur wir überleben, wenn die Hitze kommt, wenn die Versuchung kommt, wenn der Kampf kommt, wenn die Anfechtung kommt, überleben nur die, die ihr Vertrauen in dem Herrn setzen und mit dem Herrn leben. Die, die ihr Vertrauen nicht auf den Herrn setzen, dessen Herz vom Herrn gewichen ist, die werden in dieser Zeit veröden. Und was brauchen sie dann wieder? Seelsorge. Und ich will auch sagen, auch wenn ich es in der letzten Zeit schon ein oder zweimal gesagt habe, niemand außer du und ich sind verantwortlich für unser Leben. Ich kann es nicht mehr hören, entschuldige bitte, dass ich das so klar sage, aber ich kann es nicht mehr hören, ich lebe so, wie ich lebe. Daran ist mein Vater schuld, da ist meine Mutter schuld, da ist die Gemeinde schuld, da ist die Allianz schuld, da ist der Pastor schuld. Unsere Gemeinde und die ganze Allianz Darmstadt könnte gottlos sein und trotzdem kannst du mit Gott leben. Hallo? Es ist deine Entscheidung, wo du leben wirst. Und hör auf, für deine Gottlosigkeit andere Menschen verantwortlich zu machen. Du brauchst keine neuen Cleansing-Seminare mehr. Wenn du nach dem ersten Mal dich nicht abwendest von deinen eigenen Wegen, brauchst du kein weiteres mehr. Du musst Buße tun und dich zum Herrn bekehren. Und es wird kein neues Seminar dir helfen. Es wird auch keine neue Seelsorge dir helfen. Du kannst von Therapie zu Therapie laufen, von Seelsorger zu Seelsorger laufen. Aber wenn du nicht die Entscheidung triffst, in deinem Herzen aufzuhören, gottlos zu sein, wirst du umkommen. Ich habe den Herrn gefragt, darf ich das so deutlich sagen? Der Herr sagt, ja, sag es so deutlich. Sage ihnen, sie werden sterben. Ihr geistliches Leben wird sterben. Ihre Seele wird sterben. Ihre ganze Lebensqualität, alles wird sterben. Sie werden untergehen.
Weil sie nicht den Weg des Lebens wählen. Nicht den Weg des Lebens wählen. Und es ist so wichtig, dass wir das anschauen. Schau mal, solche Menschen werden auch blind. Er sagt ja hier, er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe und kann nicht sehen, dass Gutes kommt. Man sieht nur negativ. Man sieht nur pessimistisch. Ich habe die schlechteste Gemeinde, ich habe die schlechtesten Ältesten, ich habe die schlechteste Ehefrau, ich habe den schlechtesten Mann, ich habe die schlimmsten Kinder, ich habe die schlimmsten Eltern. Man sieht es immer nur schlimm. Aber ich bin immer unschuldig. Aber Hesekiel 18 sagt, hör auf, deine Verwandten und Vorfahren verantwortlich zu machen für das, wie du lebst. Denn der Sohn wird nicht den Fluch, nicht die Missetat seines Vaters tragen. Es sei denn, er entscheidet sich dafür. Es sei denn, er entscheidet sich, diesen Lebensstil zu leben. Er wird es nicht. Du und ich, wir sind verantwortlich. Jesus sagte zu Menschen, die er geheilt hatte, die nicht wiedergeboren waren, die nicht vom Heiligen Geist erfüllt waren, ganz normale Menschen auf der Straße. Ich sag mal, stinknormale Menschen auf der Straße. Er heilte sie in einem Akt, in einem Nu. Und dann sagt er, diesen nicht wiedergeborenen, nicht geisterfüllten, geh hin, sündige nicht mehr. Lebe nicht mehr in der Zielverfehlung wie bisher. Lebe nicht mehr in den falschen Wegen wie bisher. Denn dann wird Schlimmeres in dein Leben kommen. Geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Das Problem ist, manche Leute haben alles Mögliche. Sie haben Seminare durch, weil sie ihre Hoffnung in Seminare setzen. Wenn du deine Hoffnung in ein Seminar setzt, dann setzt du es auf jeden Fall nicht in Jesus. Ein Seminar leitet dich hin zu dem, der dir helfen kann. Ein Seminar, eine Predigt leitet dich hin zu dem, der dir helfen kann. Ein Seminar zeigt dir, diesen Weg kannst du gehen. Aber dann müssen wir entscheiden, ob wir diesen Weg gehen oder nicht. Du und ich, wir entscheiden es. Du und ich, wir entscheiden das. Das, was man dir angetan hat in deiner Vergangenheit, was deine Eltern vielleicht dir angetan haben oder was andere Menschen dir angetan haben, dafür kannst du nichts. Aber das, was du jetzt damit machst, wie du dich verhältst, dafür bist du verantwortlich. Als ich mich bekehrte und ich habe meine Geschichte erzählt, auf irgendeinem Predigt gibt es ausführlich. Ich weiß nicht, ob jemand unter euch das erlebt hat. Aber ich wurde von meinem Vater als kleiner Junge in unserem Stall an die Pfosten angebunden und dann ausgepeitscht. Ganz einfach, weil mein Vater, er suchte immer einen Grund. Er war gewalttätig, er suchte einen Grund. Und wenn es keinen Grund gab, mich oder meine Schwester zu schlagen, er fand einen. Dann hat er einen Grund gemacht. Er hat einen Grund gefunden, um uns zu quälen. Ich weiß nicht, ob du jemals an einen Pfahl angebunden wurdest und ausgepeitscht wurdest. Ich habe das erlebt. Und ich habe meinen Vater gehasst. Ich habe ihn gehasst bis zu meiner Bekehrung. Und kurz bevor ich das letzte Mal ins Gefängnis kam, kurz davor, da war es wieder. Er hat mich gereizt bis auf Blut. Inzwischen war ich 17 Jahre alt. Und an diesem Tag habe ich gesagt, dich töte ich. Ich töte dich. Ich war zwar ein schmales Hemd, aber stark war ich trotzdem. Und dann habe ich ihn bei uns in der Wohnung geschnappt. Dann habe ich ihn auf den Boden geschmissen, mich auf ihn gesetzt und dann habe ich ihm die Kehle zugedrückt. Und dann hat er geröchelt. Und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich dich töten. Und ich hätte ihn getötet, wenn nicht zwei Personen gekommen wären, mich weggerissen hätten, weggeschaut. Dann wäre ich heute der Mörder meines Vaters. Ich hätte ihn umgebracht. Und ich sage dir, hätte ich ein Messer gehabt, ich hätte ihn erstochen. Ich habe ihn gehasst. Für all das, was er mir angetan hat. für all das, was er meiner Mutter angetan hat. Ich habe es als kleiner Junge gesehen, wenn Weihnachten kam, von meiner Oma Schokoladepakete kamen und andere Geschenke. Die anderen Kinder bekamen's, aber ich nicht. Er mochte mich nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihm nie etwas getan. Und wenn meine Mutter sagte, ist doch Weihnachten, gib ihm doch auch sein Geschenk. Dann ist er hergegangen, hat die Peitsche geholt und dann wurde meine Mutter ausgepeitscht. Verstehst du? Wenn ich Grund habe, nicht verantwortlich zu sein für mein Leben oder wenn es einen Grund gibt, dann habe ich einen Grund. Denn ich bin behandelt worden teilweise wie ein Tier. Aber als ich mich bekehrte im Gefängnis und im Juni 1972 aus der Strafanstalt entlassen wurde, eines der ersten Telefonate, die ich geführt habe, war der Anruf zu meinem Vater. Und ich habe ihn angerufen und ich habe gesagt, Papa, ich bin's, der Herbert. Ich bin gerade entlassen worden, er war mitverantwortlich, er hatte einen Riesenspaß daran, dass ich dann nochmal ins Gefängnis kam. Er hat da ein bisschen nachgeholfen. Ich hatte Grund zu hassen und habe auch gehasst. Aber als ich mich bekehrte, damals in meiner Gefängniszelle, da kam Friede in mein Herz, dann kam Friede in meine Seele. Und als ich rauskam, dann rief ich ihn an. Er hat mich nie besucht. Ich habe nie ein Päckchen ins Gefängnis bekommen. Aber als ich rauskam, rief ich ihn an und sagte, Papa, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und mir ist bewusst geworden, dass ich so oft dich gereizt habe und kein guter Sohn war. Würdest du mir bitte vergeben, dass ich dir kein guter Sohn war? Und ich meinte das im vollen Ernst, denn ich war ja nicht fehlerlos. Aber ich war auch ein Kind früher gewesen. Würdest du mir bitte vergeben? Und hat er gesagt, ich bin ja auch und so weiter und so fort und dann gerudert. Ich sag, ist egal, Papa. Es geht um mich. Wo ich an dir schuldig geworden bin, es tut mir leid. Würdest du mir bitte vergeben? Und er sagt, ja, ich vergebe dir. Von da an war ein Schlussstrich gezogen. Ich habe niemals eine Seelsorge gebraucht, weil ich misshandelt worden bin von meinem Vater. Warum? Weil ich zu Christus gekommen bin, zu dem, der das Leben gibt. Und mich entschieden habe, ganz klar entschieden habe, ich werde lieben und nicht mehr hassen. Ich werde segnen und nicht mehr fluchen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich sage dir, ob du ein Mann oder eine Frau bist, du kannst dich entscheiden, als Mann und Frau Gottes endlich aufzustehen oder weiter als Waschlappen durch die Gegend zu laufen. Diese Entscheidung musst du treffen. Aber wenn du dich entscheidest, deine Seele zu leben, dann wirst du wie dieser Wacholderstrauch hier, dürr, ohne Leben, in der Wüste, keine Zukunftsperspektive. Er sieht nicht, dass Gutes kommt. Er ist, Anmerkung sagt, er kann nichts Gutes erfahren. Und deshalb fühlst du dich wie einer, der an dürren Städten wohnt. Und deine Seele wohnt auch an dürren Städten. Warum? Weil sie nicht am Herrn ist, nicht am Wasserbach. Aber der auf den Herrn vertraut. Der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er ist wie ein Baum. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Warum? Ich habe doch Wasser. Aber der, der nicht beim Herrn ist, der hat kein Wasser. Der verdorrt. Und dann musst du wieder einen Seelsorger anlutschen. Du musst andocken und ihn aussaugen, da du ja deine Lebensquelle nicht bei Gott holst, sondern deine Lebensquelle immer ein Seminar ist, ein neuer Kurs ist. Deine Quelle ist immer ein Seelsorger, dein Hauszellleiter oder dein Pastor oder deine Ältesten. Du bist, solange du lebst als Gläubiger, wenn du diesen Weg gehst, dann bist du einer, der andere auslutscht, der lutscht. Und wenn du sagst, ja, in der eigenen Gemeinde lutsche ich nicht mehr, jetzt lutsche ich woanders rum, dann lutschst du woanders Leute aus, die wirklich ihre Zeit einsetzen könnten für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht für jemanden, der ungezogen durchs Leben geht und gottlos durchs Leben geht. Und manche brauchen keine Seelsorge mehr, sondern sie brauchen das, was Paulus sagt, sollte ich nicht mal mit der Rute kommen? Ist manchmal nötig. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde dazu jemand delegieren. Nein, machen wir nicht. Der ist wie ein Mann, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Du hast die Entscheidung, Carla Strauch oder Baum am Wasser. Nicht Gott entscheidet. Gott hat schon entschieden, du sollst am Wasser sein. Und du hast vielleicht bis heute entschieden, nicht im Vertrauen zum Herrn zu sein, sondern Vertrauen auf Menschen zu leben. Du willst nicht Verantwortung übernehmen. Werde ein Mann, eine Frau Gottes. Bitte hör auf, die alten Klagelieder zu singen. Und ich kann es sagen, wir haben Leuten gedient. Die haben 5- und 6-mal ihre Vergangenheit und ihre Kindheit aufgearbeitet. Frage, wie lange willst du das noch aufarbeiten? Wie lange? Wie lange willst du Gott widerstreben? Du kannst das aufarbeiten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und du wirst sterben. Du wirst sterben, unaufgeräumt, unaufgearbeitet, weil du dich nicht an den Herrn klammerst. Hallo. Sagst du, wäre ich lieber nicht gekommen? Oh, Vater. Vater, wir sind verantwortlich. Wir sind wirklich verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Wisst ihr, was hier auch so toll ist? Er sagt hier, Folie zurück. Er sagt hier, sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre, der am Wasser ist, ist unbekümmert. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Er grünt und er blüht und trägt Frucht. Er ist grün und blüht und trägt Frucht. Er ist grün und er blüht und er bringt Frucht. Und er bringt Frucht und er bringt Frucht und er bringt Frucht und er bringt Frucht und er bringt Frucht. Da habe ich gesagt, Herr, er bringt Frucht. Dann hat der Herr etwas in mir hervorgerufen in dieser Woche. Er sagt, das Problem, das ich in meinem Reich habe bei meinen Kindern ist, dass viele von ihnen nicht Frucht bringen. Sie kommen nur in die Gottesdienste oder sie gehen zur Seelsorge. Sie wollen immer die Früchte der anderen genießen. Sie selber bringen keine Frucht. Weißt du, was hier eigentlich auch steht im Grundtext? Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Er produziert. Er produziert Frucht. Ständig schafft er sie. Er produziert. Das ist so, wie wenn jemand was erarbeitet. Das ist das gleiche Wort. Oder Gott schafft, bringt etwas hervor. Es ist eine aktive Handlung. Ein Mensch, der mit dem Herrn lebt, sein Vertrauen in den Herrn setzt, er produziert Frucht. Er produziert Frucht. Er bringt sie hervor. Er sagt, nee, und das ist eine automatische Folge. Schau doch mal an, jetzt, wenn ich wieder schaue, die bei uns im Hof, der Wein fängt an auszuschlagen und so weiter. Jetzt gehe ich mal her und schneide mal so ein Stück von so einer Weinranke ab. Weißt du, was passiert an der Stelle? Das wird bluten, es wird tropfen und tropfen und tropfen und tropfen und tropfen und tropfen. Es wird eine Riesenlache im Hof. Hab das mal gesehen, als ich hängen geblieben bin, so ein Zweig abgebrochen ist, war alles nass und ich habe gedacht, der läuft auf. Er tropfte und tropfte und tropfte und tropfte. Du kannst sagen, hör auf, stopp. Wenn er reden könnte, würde er sagen, geht nicht, bin in der Erde, bin im Wasser. Ich produziere. Und er produziert und produziert und produziert. Die Frucht des Geistes ist Friede, Freude, Sanftmut, Gütigkeit, Freundlichkeit. Ja, du kommst in den Gottesdienst und sagst, ja, ich will Leute haben, die mir friedlich begegnen. Ich will Leute, die freundlich mit mir sind. Ich will Leute, die gütig mit mir sind. Ich will Leute, die Rücksicht nehmen auf mich. Ich will Leute, bei denen ich essen kann. Mehr Liebe, mehr Frieden, mehr Freude. Und dann kommst du, der du am Naschen bist, an den fremden Zweigen. Aber du darfst es ja auch. Und dann kommt jemand und sagt, du, da muss eine Korrektur in dein Leben gebracht werden. Das läuft nicht so richtig. Du wirst das Schaden nehmen. Also ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst. Oder wie oft bist du hergegangen und hast jemand beleidigt? Und wie ist diese Person dir begegnet, die du beleidigt hast? Sie ist dir mit Güte begegnet. Aber was ist, wenn man dich beleidigt? Muss ich mir doch nicht gefallen lassen? Da suche ich mir halt eine andere Gemeinde. Gibt ja genug in Darmstadt. Aber ich muss mich doch nicht schief angucken lassen. Nee, musst du nicht, kannst du aber. Ich muss mich ja auch schief angucken lassen. Glaubst du, was sagt die Bibel, wenn jemand in Gott lebt und in der Wahrheit lebt, dann sagt die Bibel, dass dieser Mensch nicht mehr lügt. Stimmt das? Die Liebe erfreut sich der Wahrheit. Sie hat nichts zu tun mit Lüge, richtig? Trotzdem werde ich belogen. Sicherlich manche von euch auch. Ich bin gerade vor ein paar Wochen wieder belogen worden. Jemand behauptet etwas und ich weiß, die Person hat gelogen. Eine zweite Person bestätigt und sagt, ja, ich kann bestätigen, so war es. Und ich weiß, es ist gelogen, weil ich die Wahrheit kenne. Ich weiß, ich bin angelogen worden. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Lüge stehen gelassen. Die habe ich bis heute stehen gelassen. Ich habe diese Lüge stehen lassen. Und Menschen denken dann, du hast das nicht gesehen, du weißt es nicht, du hast es nicht mitbekommen. Doch, ich habe es mitbekommen. Ich sage, Herr, was mache ich? Konfrontiere. Oder der Herr sagt, ich werde versuchen, dass sie Buße tun und zu dir kommen und sagen, vergib mir bitte, ich habe gelogen. Aber inzwischen sind die Wochen vergangen. Die Personen haben das nicht gemacht. Sie leben mit dieser Lüge und sagen, sie sind in der Liebe Gottes. Kann man das sein, ein Lügner und in der Liebe Gottes? Kannst du auf der Arbeit deinen Chef belügen und in der Liebe Gottes sein? Nein. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir lügen, sind wir gottlos. Ein ganz klares Zeichen, dass du gottlos bist. Sonst würdest du nicht lügen. Jemand, der mit dem Herrn lebt, dem Herrn vertraut, wird nicht lügen. Hallo? Oder liege ich da falsch? Ich meine, vielleicht bin ich ja vom anderen Planeten. Er bringt Frucht. Und ich möchte fragen, produzierst du Frucht? Der mit dem Herrn ist, er hört nicht auf, Frucht zu produzieren. Ja, sie ist nicht freundlich mit mir, ich bin trotzdem freundlich. Ja, sie ist lieblos, aber ich werde trotzdem lieben. Ich produziere Frucht. Frucht des Geistes, Liebe. Produzierst du? Was trägst du bei, damit deine Gemeinde wächst? Dass deine Gemeinde gebaut wird? Wo sind deine Kräfte zu finden? Wo produzierst du Einsatz, Engagement in der Gemeinde? Wo bist du in irgendeinem Bereich der Gemeinde beteiligt, wo du sagst, da arbeite ich mit, da fördere ich meine Gemeinde, ob du ein Gast bist oder hier zu dieser Gemeinde gehörst oder im Internet mir zuhörst. Ich frage jeden meiner Zuhörer heute Abend, wenn du Gottesdienste besuchst, wo produzierst du in irgendeiner Gemeinde Frucht? Wo sieht man Auswirkungen deines göttlichen Lebens, wenn du in der Gemeinde nicht mitarbeitest? Wenn du in deiner Gemeinde, wo immer du in diesem Land auch bist oder auf der Welt, wo du diese Predigt hörst, ob du in Hongkong oder Alaska bist, es ist ganz egal. Oder in Amerika. Und überall hören Leute die Predigt. Ich sage dir, egal, wo immer du auf dieser Welt lebst, wenn du nicht Frucht produzierst in deiner Gemeinde, dann bist du in großer Gefahr. Ich habe gesagt, Herr, kann ich das sagen? Der Herr sagt, ja. Wir kennen doch diesen Jesus. Oh, Papa. Papa, manchmal kann ich es auch nicht mehr hören. Weißt du, oh, ich bin bei mein himmlischer Papa weiß, was ich will. Ja, der weiß, du bist total fruchtlos. Und weißt du, was dieser himmlische Vater, bei dem du auf dem Schoß sitzen willst, weißt du, was der gesagt hat? Zu Jesus, zu dem Weingärtner. Ich komme die vielen Jahre und ich suche Frucht an diesem Baum. Und er bringt sie nicht. Hau ihn ab. Das sagt der Papa, bei dem er auf dem Schoß sitzt. Sondern wir sagen, lieber Vater, der du bist im Himmel, unser Vater, der bist im Himmel. Viele Jahre komme ich und suche Frucht in dir. Ich habe ihn nicht gefunden. Hau ihn ab, mach ihn weg. Was sagt Jesus? Vater, Herr, noch ein Jahr. Ich will noch mal graben, noch mal Dünger werfen, noch mal Wurzel-Elixier reintun, dass es Wurzeltrieb mehr gibt und mehr Frucht und mehr aufgenommen wird. Ich will es noch mal, noch ein Jahr. Und dann sagt dieser Vater, oh Papa, wie gut, dass ich dich habe, Vati, dass ich dich habe, wie auch immer wir nennen. Papa, dieser Papa sagt, du bist so viele Jahre ohne Frucht, du behinderst das Land, ich hau dich ab. Das sagt Gott. Steht das in deiner Bibel? Habe ich das erfunden? Nein. Und er meint das so. Als Jesus diesen unfruchtbaren Feigenbaum sieht, der sagte, der gehört hier nicht hin. Unfruchtbarkeit gehört nicht in Gottes Reich. Und Jesus verflucht diesen Baum und sagt, weg damit. Versteh, wer am Herrn ist, Wer am Wasser ist, wer dem Herrn vertraut, wer in seinem Herzen nicht abweicht vom Herrn, sondern mit ihm lebt, produziert Frucht. Produziert Frucht. Du bist ein Produzent, ein Fruchtproduzent. Er produziert Frucht. Er bringt Frucht. Und ich rufe dich auf, wo immer du mir zuhörst heute Abend, ich rufe dich auf, werde einer, der Frucht produziert. Das kannst du aber nur, wenn du mit dem Herrn gehst. Sonst wirst du ein fleischliches Werk tun. Wenn wir in unserem Herzen vom Herrn abgewichen sind, dann sind wir wie der Baum in der Wüste. Wir werden nicht Frucht bringen. Wir gehen kaputt. Wir haben kein Leben in uns. Wir können nur überleben, weil wir irgendeinen anderen Christen ansaugen. Deshalb leben wir. Aber wer im Wasser ist, ergrünt und ergrünt. Wäre interessant, vielleicht ein paar Wochen mal hinzugehen, werde ich ja sicherlich machen. Nochmal schauen, wie, da wird bestimmt sattes Grün sein. Das einfach mal anzuschauen. Er produziert Frucht. Und deshalb ist dein Herz krank. Wenn du in deinem Herzen abgewichen bist vom Herrn, dann wird das Herz und die Seele krank. Wird mal krank. Unausweichlich. Unausweichlich. Nimm eine Blume aus dem Topf, lass den Tag draußen stehen, sie wird welken, sie wird kaputt gehen. Unausweichlich, 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 unausweichlich. Und ich sage immer, wenn wir nicht Frucht bringen und produzieren, wofür gibt es mich dann? Wofür gibt es uns? Natürlich ist es bequem, sich überall einzusetzen. Wie sagt mal jemand, dem ich animieren wollte, auch mitzuhelfen, der Gemeinde zu arbeiten? Oh, weißt du, Herbert, ich bin berufen, bei Reinhard Bonke mitzuarbeiten. Ja. Ich habe gedacht, wenn der Reinhard Bonke dich nehmen müsste, dann müsste der größte Idiot sein, der rumläuft. Faul, kümmerte sich zu Hause um nichts, in der Gemeinde um nichts und Mittagessen noch woanders, wenn andere Mittag haben. Und sind auch zu uns gekommen, einmal haben wir gegeben, vielleicht auch zweimal und versucht zu sprechen, sein Leben zu ändern. Und dann habe ich gesagt, als dann immer zum Essen kam, sag ich, du, jetzt ist... Wir wollen gerade essen. Setz dich bitte ins Wohnzimmer. Nachher könnt ihr dann dazukommen. Kommen wir zu euch dazu. Da gibt's nichts mehr zu essen, weil die Bibel sagt, du sollst einem Faulen nichts geben. Es ist jemand anders, als der in Not ist. Dann habe ich sie in Deutschland zu einem Missionswerk. Die sagen, habt ihr nicht irgendein Ehepaar, die uns helfen, im Lager zu arbeiten? Wir wollen für die Mission Dinge zusammen machen. Oh, habe ich gesagt, Mensch, die wollen ja eine Mission. Dann habe ich gesagt, okay, wird vielleicht nicht einfach sein. Wollt ihr es probieren? Dann haben sie gesagt, ja, schick sie her. Also habe ich das Ehepaar dorthin geschickt. Und dann, im Lager waren sie. Aber meistens geben sie nur gute Ratschläge. Am Essenstisch saßen sie. Aber sie haben die Gastgeber mal alles abräumen und spülen lassen. Sie haben nichts gemacht, nur gegessen und fertig und dann zurückgelehnt. Das war. Und dann riefen sie mich an, Herbert, wen hast du mir geschickt? Ja, du, ich sage, die sind für die Mission berufen, für Bonke. Habt noch ein bisschen Geduld. Die sind für Bonke berufen. Nur warten, immer ein bisschen Geduld. Es ist aber unerträglich, seit die da sind, haben wir mehr Arbeit. Ich sage, schick sie fort. Schick sie nach Hause. Verstehst du? Das Herz ist krank. Warum sind unsere Seelen krank? Warum brauchen wir Seelsorge? Warum? Weil wir nicht am Herrn sind. Ich spreche nicht von Neubekehrten, neubekehrte Babys, die zum Glauben kommen, die lernen müssen, erstmal Fläschchen zu trinken und Windel gewickelt bekommen und all diesen Dinge. Aber wenn du ein alter Mann und eine alte Frau geworden bist, im Glauben spreche ich jetzt mal, und Jahre im Glauben bist und man dir immer noch Fläschchen geben muss und immer noch wickeln muss, dann bist du ein behindertes Kind. Das Herz. Wer kann unser Herz überhaupt heilen? Wer kann denn mein Herz heilen? Wer kann das tun? Nochmal Cleansing. Nochmal Hauszellleiter, nochmal Seelsorger, nochmal neue Seelsorgerart. Nochmal. Ich kann dir sagen, du wirst nur, weißt du, warum du dich nach einem neuen Ansatz, wenn du vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal durch Cleansing gehst, weißt du, warum du dich wohlfühlst? Weil du in diesen Tagen so richtig dich bei den anderen wieder vollsaugen konntest. Aber wenn die Seelsorgetherapie zu Ende ist und du alleine bist, dann wirst du wieder da sitzen, wie dieser Wacholderstrauch ohne Leben und Tod, wenn du nicht Leben aus Gott haben wirst. Verstehst du, was ich meine? So, wer wird das Herz heilen? In Jeremia 17, Vers 9 heißt dann weiter, trügerisch oder schwierig, wörtlich uneben, höckrig ist das Herz. Mehr als alles und unheilbar ist es. Siehst du, Herbert, ich kann ja gar nichts dafür. Mein Herz ist unheilbar. Unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Die Cleansing-Leute. Neue Seelsorgeart. Neuer religiöser Trip. Ich weiß, eine Sei-ermutigt-Konferenz. Richtig, da lutschst du dann auch die Redner wieder aus, die Christen um dich herum. Aber wenn du nach Hause kommst, wird der Magen wieder leer. Also ist das alte Problem wieder da. Wer kennt sich aus? Und dann sagt Gott in 10, Vers 10, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Ich kenne mich aus mit dem Herz. Ich weiß, warum es so ist. Ich weiß, warum es krank ist. Ich weiß, warum du diese Nöte hast. Nämlich Vers 5, weil du vom Herrn abgewichen bist. Und 6, weil du ihn verlassen hast. Deshalb geht es dir so. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Wer kann es heilen? Wer kennt sich aus? Unheilbar ist es. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Wir hatten neulich doch mal das Thema, wovon das Hochzeitskleid, das Brautkleid gestrickt ist. Erinnert ihr euch noch? Das Brautkleid, also wenn wir zu Gott kommen und uns bekehren, bekommen wir die Kleider der Gerechtigkeit. Aber in Offenbarung steht, als dann die Hochzeit des Lammes ist, da bekommen sie das Brautkleid. Und dann steht ihm, dieses Brautkleid sind die gerechten Taten der Heiligen. Ich möchte oben ein Brautkleid kriegen, wenn ich ankomme. Ich möchte hier produziert haben. Aus Leben. Aber mein Wein im Hof, verstehst du, jeden Tag stehe ich da. Gib ihm, wachse! Und dann rüttel ich an den Zweigen und sage, wachsen, produzieren. Nein, brauchst gar nicht. Die sind ganz einfach in der Erde, sie sind im Wasser, sie haben ihre Wurzeln ausgestreckt und sie produzieren und produzieren und produzieren. Jemand, der mit dem Herrn lebt, den brauchst du nicht anzufeuern zu produzieren. Der produziert, weil er im richtigen Lebenselement ist. Hallo? Weil er im richtigen ist. Ich will auch etwas zu sagen zu all unseren Bemühungen mit Geld. Das hatte ich schon weggestrichen. Und doch legt der Herr Wert darauf, dass ich das sage, und deshalb mache ich das halt auch. Vers 11. Wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne gelegt zu haben. Ist ja klar, da habe ich doch, das ist nichts, das passt nicht zum Thema. Gott sagt, ich will, dass du das trotzdem liest. Wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne gelegt zu haben. Andere Übersetzung, das Eier ausbrütet, die es nicht gelegt hat. So ist, wer Reichtum erwirbt, aber nicht mit Recht. In der Mitte seiner Tage muss er ihn lassen. Und an seinem Ende wird er als ein Tor dastehen. Ich erinnere mich, als wir die Wiedervereinigung hatten, da war ich noch im Immobilien- und Versicherungsgeschäft. Und ich erinnere mich, dass auch unsere ganzen namhaften Banken und Bausparkassen und alle kamen an. Mensch, Herr Ericke, Sie müssen hier Geschäfte machen. Hier können wir richtig den Profit machen. Da müssen Sie rein. Verkaufen Sie den Geschäftsleuten und den Leuten. Verkaufen Sie den Eigentumswohnungen im Osten. Verkaufen Sie den Aktien. Verkaufen Sie dies. Und ach, jeder hatte sein Programm verkauft und verkauft. Für mich gibt es eine Grundsatzentscheidung. Die gilt für die Gemeinde. Die gilt auch für Geschäftsleben, für mein Arbeiten. Herr, erlaubst du, ist es der Weg, dass ich mich da beteilige und diese Produkte anbiete? Und der Herr hat gesagt, das erlaube ich dir nicht. Es wird einen Crash geben. Ich erlaube es dir nicht. Und mir ist da viel Geld durch die Lappen gegangen. Und Kollegen um mich herum, die freiberuflich waren. Ich sag dir, die haben Geld verdient, aber ein paar Jahre später, da Da ging vieles den Bach runter. Vieles, die Versprechen konnten nicht gehalten werden. Und weißt du, was passierte? Die Kunden haben diese Männer und Frauen gehasst. Aber ich bin schadlos gewesen. Ich habe zwar weniger Geld dadurch verdient, aber ich habe auch keinen Ärger mit Menschen gehabt. Vor allem, niemand konnte sagen, dass ich ihn aufs Kreuz gelegt habe. Und ich möchte sagen, bei allem, was ihr tut, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn du Geschäfte betreibst und du hast nicht die Erlaubnis vom Herrn, das zu tun, und das ist wörtlich, was der Herr gestern, ich habe mich heute versichert, dann wirst du innerhalb kurzer Zeit pleite gehen und du wirst, manche werden insolvent gehen. Ich weiß, manche der Leute damals, die haben dann in diesem ganzen Rausch, die haben sich Autos gekauft. Die haben da so Kisten, da ich sage, boah. Wenn du guckst das an und sagst, Mensch, ja, schöne Autos. Und weißt, manche waren größenwahnig, die haben die Makler beschäftigt und haben sich Riesenvillen angeschaut, Bungalows mit Pool und Riesengrundstücken. Jetzt, wir machen das Geschäft. Ich kann sie dir mit Namen nennen. Der Sturz kam. So wie es hier geschrieben steht, sie haben sich bereichert mit Geld, das ihnen nicht erlaubt war, damit zu handhaben. In der Mitte seiner Tage muss er ihnen den Reichtum lassen. Ihre Ehen sind zerstört, Beziehungen sind zerbrochen, pleite. Manche mussten sich sogar verstecken, damit ihr Name nicht mehr ins Telefonbuch kam, weil die Gläubiger ihnen sonst an die Gurgel gegangen wären. Sie sind plötzlich zu Toren geworden. Und ich sage dir, wo immer du arbeitest, in welchem Bereich du arbeitest, arbeite ehrlich und frage den Herrn, ob das legal und erlaubt ist, was du tust. Und wenn du vom Herrn kein Ja hast und es trotzdem tust, dann bist du gottlos. Weil dann interessiert dich Gottes Meinung kein Stück. Das ist Gottlosigkeit. Weil wenn der Herr sagt, tu es nicht und ich tue es trotzdem, dann bin ich doch bestimmt nicht Gott hingegeben, oder? Und das ist, nimm es mit. Was machen wir? Das Herz ist krank. Der Herr sagt, er kann es heilen. Wir haben zwei Männer, die bringe ich noch kurz ins Spiel. Asa. Asa war auch so ein Gottloser. Und dann heißt es in 2. Chroniker 16, 12 bis 13, du kannst es dir aufschreiben, im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und Asa legte sich zu seinen Vätern, er starb im 41. Jahr seiner Regierung. Asa war krank, schwer krank. Die Schrift zeigt uns, dass der Herr ihn hätte heilen können. Aber Asa wandte sich nicht zum Herrn, sondern zu den Ärzten. Jemand sagte, wenn du zu den Ärzten gehst, dann stirbst du. Das ist natürlich nicht wahr. Aber sterben werden wir sowieso alle mal. Das ist wiederum wahr. Oder verwandelt werden, wenn die Drückung vorkommt. Aber Asa, heißt es, er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn. Und ich habe das erlebt, wie viele Menschen, auch in ihrer Krankheit und ihren Nöten. Und man sagt, Mensch, jetzt suche ich doch den Herrn. Meine Seele ist krank. Alles geht irgendwie in meinem Leben den Bach runter. Es ist doch mal Zeit, den Herrn zu suchen, sich ihm zu nahen. Aber ich stelle fest, man lebt in Verbitterung, man lebt in Unvergebenheit, man lebt oft mit Rachegefühlen, man lebt gottlos. Ja, Herr, heile mich, aber auf meine Weise. Ja, Herr, stell mich wieder her, aber so wie ich es will. Ich habe schon einen Tipp für dich, wie du es machen sollst. Ich will in Bitterkeit leben, in Unordnung leben, ich will nicht göttlich leben, aber Heilung will ich. Das Gute ist, selbst wenn wir nicht gottgemäß leben, der Herr heilt uns. Das Problem ist, wir bleiben nur nicht gesund. Jemand, der gottlos ist und geheilt wird, hat keine Garantie für bleibende Heilung. Es ist nämlich noch ein zweiter Punkt, dass wir Heilung dann auch festhalten, sowohl der Seele als auch des Körpers. Wir müssen Heilung festhalten. Ich werde über Heilung bestimmt demnächst mal irgendwie sprechen. Das ist ganz wichtig. Asa war töricht. Asa starb. Er starb. Er suchte nicht den Herrn. Welch eine Tragödie. Welch eine Tragödie. Jakob, ihr könnt die Predigt hören vom 7. Juni 2009. Das war an dem Sonntag, bevor ich nach Tansania geflogen bin. Da habe ich darüber gesprochen, von Gott gestoppt. Wir haben doch immer diesen Jakob als dieses Muster, der so, oh, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, oh Herr. Und dann haben wir mal die Geschichte dieses Jakob mal ein bisschen beleuchtet. Und dann haben wir mal geguckt, was sagen nicht fromme Gemüter über Jakob, sondern was sagt die Schrift über Jakob. Und die Schrift zeigt, er war ein Schurke. Im Mutterleib hat er schon den Fuß seines Bruders gefasst. Ich will der Erste sein. Als sie herangewachsen sind, und da kommt sein Bruder, hat wahrscheinlich auf der Jagd nichts gefangen oder noch nicht zubereitet. Und der Bruder sagt, du Mensch, Jakob, Esau sagt, Jakob, wir sind Brüder, Zwillinge. Ich habe so einen Hunger. Du gibst mir mal eine Schüssel, Teller von deiner Linsensuppe. Was würde denn ein normaler Bruder machen? Oh, gerne, Bruder, nimm auch zwei. Aber was macht Jakob? Ja, Geschäft. Gib mir dein Erstgeburtsrecht und du kriegst einen Teller Suppe. Überleg mal, so steht es geschrieben. Gib mir dein Erstgeburtsrecht. Tausch, Erstgeburtsrecht, Teller Linsensuppe. Esau, so nach dem Motto, ich pfeife auf mein Erstgeburtsrecht. Was bringt mir das? Brauche ich nicht. Nimm die Suppe her, gib die Suppe her, hast mein Erstgeburtsrecht. Dann, vielleicht hat aber Esau auch gedacht, ich bin sowieso der Erstgeborene. Und wenn Vater später den Segen sprechen wird, den kriege ich sowieso. Er hat so bestimmt gedacht, verarscht Jakob. Aber wahrscheinlich nur in drin. Aber der Tag kommt. Der Vater sagt, ich will meine Jungs segnen. Und ich will den Erstgeborenen segnen mit dem Segen des Erstgeborenen. Und dann kommt Mutter, Mama von Jakob, auf die glorreiche Idee, sagt, du solltest den Segen kriegen und nicht Esau. Aber Jakob sah nun ganz anders aus. Er roch auch ganz anders. Alles war anders. Und dann sagt Mama, hab alles schon in Planung. Du kriegst Fell über die Arme gezogen, dann werden wir dich schön einreiben, dass du stinkst wie ein Vieh. Und du wirst schon stinken wie dein Bruder Esau. Und dann geht dieser Jakob rein zu seinem Vater. Oh Vater, ich habe dir wunderbares Essen zubereitet. Ja, wer bist du? Ja, Vater Esau, dein Junge. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Der Geruch, ich sag mal der Gestank, nach Wild, das ist Esaus Geruch. Er betastet, sag mal Arme her. Und Mutter hatte für alles vorgesorgt, sie wusste, wo Schatzi krabbeln wird. Alles vorgesorgt. Ja, okay. Und dann Jakob, und der Vater segnet seinen Sohn. Er segnet den Jakob mit dem Segen des Erstgeborenen. Und dann wissen wir, Esau kommt nach Hause. Jetzt bereitet er uns. Papa, hallo, hier ist dein Erstgeborener. Präsentation, wunderbar, leckeres Essen. Wäre ich auch gern dabei gewesen. So, ich meine wegen dem Essen. Aber verstehst du, Esau, du warst doch schon mal hier. Nein. Wir wissen, wie die Geschichte war. Esau sagt, mein Bruder kill ich. Was macht dieser Jakob? Er flieht. Und weißt du, das Interessante ist, Gott gibt ihn nicht auf. Gott hat dich bis heute nicht aufgegeben, sonst wärst du nicht hier. Und du würdest auch im Internet die Predigt nicht hören, wenn Gott dich bis heute nicht aufgegeben hat. Aber weißt du, Gott geht her und sagt, Jakob, dem muss ich nochmal begegnen. Und dann kommt eine Leiter vom Himmel nachts und die Engel gehen rauf und runter. Das ist so, was ihr nachts erlebt, glaube ich, oder? Habt ihr das schon mal alle so gehabt, diese Leiter und wo die Engel rauf und runter gehen? Müssten ja ziemlich alle jetzt schon so mal so dieses durchlebt haben. Aber siehst du, wenn es da, und er ist beeindruckt. Wow, the presence of God is here. Die Gegenwart Gottes ist hier. Jakob macht sogar einen Altar da, sagt super. Ich muss doch schon noch ganz gut sein, sonst wäre Gott mir ja nicht so begegnet. Und Jakob geht weiter, er kommt zu Laban. Und dann kommt er, zwei wunderschöne Töchter, aber die hübscheste sucht er sich aus. Hätte ich wahrscheinlich auch getan. Du sicherlich auch. Jetzt sei mal nicht, lass uns mal das mal abstimmen vielleicht. Okay, aber er arbeitet. Vater sagt, ja, 7 Jahre, sagt er, 7 Jahre, dann kriegst du das Mädel. Okay, kein Problem. Du weißt doch, wer seine Gemeinde liebt, der arbeitet und produziert gerne in seiner Gemeinde. Wer seine zukünftige liebt und sie haben will, der sagt, Mensch, darf es ein bisschen mehr sein, ich lege ein paar Nachtstunden noch drauf, dass man sieht, ich bin ihrer würdig. Und Jakob schafft. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Und er sagt, endlich, Schatzi. Und dann gehen sie ins Zelt. Und dann ist die Hochzeitsnacht. Und am Morgen, als es Licht wird, der Vorhang vorm Gesicht ist, sie war ja verschleiert, der Vorhang vorm Gesicht ist. Ah! Was habe ich denn da bekommen? Verstehst du? Hey, du hast mich betrogen. Ich bin diesen Mann Gottes. Ich bin der, wo die Engel die Leiter hoch und runter kriechen, der den Erstgeburtssegen hat. Dass er überall beschissen hat, hat er nicht gesagt. Ja, sagt er, noch 7 Jahre, dann kriegst du auch die andere. Er schafft weiter 7 Jahre. Aber die ganze Zeit betrügt er und hintergeht er seinen Schwiegervater nach feinsten Manieren. Hör dir die Predigt an, wir haben ihn bearbeitet. Und weißt du, und jetzt wird es eng beim Schwiegervater. Und er sagt, ich gehe ins verheißene Land. Ich gehe jetzt ins verheißene Land. Das, was meinen Vätern mir von meinen Vätern versprochen wurde. Und als Daddy mir die Hände auf den Kopf legte, hat er gesagt, dieses ganze Land wird dein Land sein. Und dann kommt Jakob an diese Grenze. Und dann hört er, Esau kommt mit ein paar hundert Mann dir entgegen. Jakob hat auf einmal die Hosen voll. Und dann steht er da. Und dann macht er Geschenke. Hört euch die Kassette an. Aber weißt du, dann geht er und versteckt sich an der anderen Seite im Busch. Und dann betet er dort. Und sagt, Gott, du musst mich segnen. Und Gott sagt, nee. Lies Hosea. Die ganze Nacht hat er gebettelt und gewinselt wie ein Hund. Aber Gott hat gesagt, Jakob, du kommst mir so nicht in das verheißene Land. Du kommst nicht rein. Und ich sage dir, wenn du dein altes, gottloses Wesen festhalten wirst, wirst du nicht die Verheißungen Gottes genießen und erleben. Dann wird deine Seele in der Dürre sein, im Jammer und im Elend und im Kummer. Du musst deine Gottlosigkeit verlassen. Aber wenn du sie nicht verlassen willst und in der Wüste leben willst, dann beklage dich bitte auch nicht mehr. Hallo. Da geht draußen eine Welt verloren. Menschen ohne Christus. 140.000 Menschen fast allein in dieser Stadt. Und die Gemeinden dieser Stadt eigentlich inklusive wir. Wir sind dabei, die Gläubigen zu pflegen und nochmal zu mästen und nochmal mit einem Seminar zu massieren und noch eine Seelsorgemassage. Hey, irgendwie, ich glaube, wenn der Himmel uns zuguckt, der denkt, wir sind alle bescheuert. Und die Welt geht verloren. Und wir kramen rum und kramen rum. Hallo. Jemand hat die Tage, einer meiner Kollegen im BFP, hat in der neuesten Ausgabe von Wort und Geist geschrieben. Und da habe ich gesagt, das war aber sehr prophetisch, habe ich gedacht, was er da schreibt. Er sagt, der einzige Verein auf der Welt, der nicht für seine Mitglieder da ist, das ist die Gemeinde. Weil die Gemeinde kümmert sich vor allem um die Verlorenen. Ich habe gedacht, Junge, du träumst. Der Einzige, wir kümmern uns doch nur um uns. Wir sind so beschäftigt mit Seelsorge, Pflege und den Dingen und den Gottlosen, der nicht umkehren will. Ich meine den gottlosen, charismatischen, pfingstlichen Christen, der nicht umkehren will, der nur noch eine neue Massageeinheit will. Wir sind dabei, ihn zu pflegen und die Welt geht vor die Hunde. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Wir werden produzieren, das Leben Gottes herausfließen lassen, aber nicht mehr, was Tabea am Anfang sagte, nicht mehr immer wieder in die, die nicht wollen und die doch wieder ihr Leben leben wollen. Nein, werde ich nicht hineinschütten, aber ich werde es in die Landstreicher, in die Säufer, in die Hurer, in die Ehebrecher, da werde ich es reinschütten. Da werde ich es reinschütten, damit etliche oder viele von ihnen gerettet werden. Das ist es, was Gott will. Es ist Zeit, dass Gemeinde aufwacht. Schau mal, wenn ich das Bild der Gemeinde anschaue, es ist ja insgesamt in Deutschland, als wenn die Gemeinde Jesu krank ist. Oder wie sagte mein Pastor damals, als ich junger Christ war, der Teufel hat ein Ziel, aus der Gemeinde ein Heim für geistlich behinderte Kinder zu machen. Und es ist ihm gelungen. Es ist ihm gelungen. Und wenn wir das so anschauen, okay. Dieser Jakob. Gott sagt, du kommst nicht rein. Und es ist die ganze Nacht ein Kampf. Lies es in Hosea nach. Und weißt du, was Gott dann in Hosea sagt? Als er Buße tat, als er umkehrte, als er um Gnade schrie, als er dort um Gnade schrie und um Erbarmen und bekannte, dass er umkehrte, da segnete Gott ihn. Und Gott sagt, jetzt darfst du ins verheißene Land. Wenn er nicht Buße getan hätte, wäre er draußen geblieben. Viele, und ich sage auch viele Pfingstler und Charismatiker, sind draußen. Sie denken, sie sind drin, aber sie sind draußen. Woher weiß ich das? Indem man ihr Leben anschaut. Wenn du jemanden siehst, der ein gottloses Leben anschaut, dann ist ein Pfingstler auf dem Papier und nichts mehr. Nur ein Pfingstler auf dem Papier. Wenn du nicht produzierst in deine Gemeinde hinein, dann bist du ein toter Christ. Dann hast du kein Leben. Leben Gottes produziert Leben, produziert Frucht, produziert Einsatz, produziert Energie, die weitergegeben wird zu den anderen. Und wir müssen es aufhören und aufstehen daraus. Nur immer weiter Salbung in die Gemeinde. Ich kann es auch nicht mehr hören. Das wird bei mir gelöscht. Da kommt noch eine Salbungskonferenz und noch eine Erfrischungskonferenz der Gläubigen. Die sind doch schon alle zu Tode erfrischt. Du kannst doch nichts mehr erfrischen, was tot ist. Das musst du auferwecken. Verstehst du? Ach, ich kann das nicht mehr sehen. Ich will es auch nicht mehr sehen. Ich sehe es auch, schaue es mir auch nicht mehr an. Ich mache es nicht mehr. Und Jakob tat Buße. Und dann empfing er Gnade und Vergebung. Letztes Jahr, 7. Juni, von Gott gestoppt. Dass du jetzt da stehst, wo du bist, vielleicht geht es dir miserabel. Aber es kann sein, und du sagst, oh Gott, hilf mir, mach. Glaube mir, Gott wird mit dir nicht anders verfahren wie mit Jakob. Wenn du nicht deinen gottlosen Weg verlässt und umkehrst, wirst du nicht reinkommen. Egal, wie viele Menschen du noch um Hilfe aufsuchst, du wirst nicht reinkommen. Du wirst geistlich, dein Leben wird geistlich sterben. Es ist ja eigentlich schon tot. Psalm 34, Vers 6 als Abschluss. Sie blickten auf ihn und strahlten. Verschiedene hebräische Handschriften und Septuaginta sagen, blickt auf ihn und strahlt. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Ihr Angesicht wird nicht beschämt. Er, der deine Seele heilen kann, oder er ist der Einzige, der deine Seele heilen kann. Ich betone es. Nur Jesus kann das machen. Ich kann deine Seele nicht heilen. Ich kann auch deine körperlichen Krankheiten nicht heilen. Ich kann dir die Hände auflegen und der Herr wirkt und du empfängst Heilung. Aber du kannst auch selber für dich Heilung empfangen, indem du zum Herrn sprichst und Heilung empfängst. Aber es ist wichtig, auch darin zu bleiben, dass dir nicht Ärgeres wiederkommt. Es ist wichtig, da reinzugehen. Sie blickten auf ihn und strahlten. Die Seele ist krank. Wer kann sie heilen? Ich, der Herr, sagt der Herr. Ich kenne mich aus und ich heile. Ich stelle wieder her. Ich will so zum Schluss die Frage vorlegen. Kahler Strauch oder Baum am Wasser? Darüber entscheidet nicht Gott. Er hat schon entschieden, indem er uns den Wasserplatz zugedacht hat. Du entscheidest. Ich entscheide. Und ich muss mich auch jeden Tag neu entscheiden. Du auch. Es gibt Umstände, Situationen im Alltag, wo wir sagen müssen, ja, dennoch, Herr, bleibe ich an dir. Dennoch halte ich fest an dir. Ja, dennoch hängt mein Herz an dir. Ich werde nicht zulassen, dass mein Herz von dir weicht. Und ich bitte auch alle, die bisher immer sagen, ich will Gottesdienst genießen. Ja, genieße ihn. Aber weißt du, warum du ihn genießen kannst? Weil Leute an der Technik sitzen. Weil Leute ihren Einsatz im Lobpreisteam geben. Weil Leute im Kinderdienst arbeiten. Warum haben Eltern Ruhe? Es sind Leute, die produzieren ihren Dienst. Sie geben ihr Leben hinein, damit du und ich, und so ist es auch richtig, hier dienen kannst. Wenn du sagst, ich will Gottesdienst genießen, aber keinen Kinderdienst machen, ja, wer soll es dann machen? Dann gute Nacht, schöner Gottesdienst. Und wie deine Kinder auch. Und wenn niemand die Technik machen will oder die Beamer-Projektion auflegen will, es braucht doch über Leute die Dienste der Hilfeleistung. Ja, ich will genießen. Ich will auch genießen. Aber ich stehe so gut wie jeden Sonntag hier. Verstehe? Aber wir genießen auch so im Alltag. Wir sind doch berufen zu dienen. Der Dienst der Hilfeleistung. Wenn keiner hier putzen wollte, dann wäre es bald ein Saustall. Verstehe? Wenn keiner die Blumen hier gießen wollte, dann würden wir hier Plastikbäume hinstellen. Dann wäre das Problem gelöst. Versteh mal. Wenn keiner die Buchhaltung machen würde, würden wir uns den Laden schließen. Wenn keiner die Buchhandlung, den Büchertisch machen würde, da sind Leute Tage und Stunden in der Woche beschäftigt. Ich würde gerne, dass Marita aus manchen Bereichen daraus käme, weil sie in vielen Bereichen vom Jüngerschaftstraining ist. Aber sie muss diese Doppelbesetzung weitermachen, weil es keinen gibt, der sagt, ich mache es. Oder wenige. Verstehe? Ich sage, wir sind berufen zu bauen. Wir sind ein Leib, eine Gemeinde, ein Haus. Gemeinde ist nicht dieses Gebäude. Das ist jeder Einzelne ein lebendiger Baustein. Ja? Wenn wir immer nur genießen wollen. Stellen wir vor, jetzt die Lobpreise auch. Jetzt am nächsten Sonntag kommen wir alle her. Die Kinderdienst genießen, die Technik, alle. Wir setzen uns alle hin. Und jetzt setzen wir nächsten Sonntag alle hin und genießen nur noch. Ja. Vor allem würdest du dann alle die Schnarchen hören, die während der Predigt dann mal wieder mal einschlafen. Ja. Ja. Wenn keiner dienen will, wenn keiner Ordnerdienst machen will, wieso guckt denn niemand nach den Kindern? Ja, die Ordner haben keine Lust, die wollen genießen. Ja, die Lautstärke, der Mikrofon, da hinten an der Technik muss jemand schalten. Geht nicht, die genießen heute. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hört sich mir an nach Egoismus, oder? Ich will genießen. Ich will haben. Ich brauche noch mehr Seelsorge. Du brauchst nicht mehr Seelsorge. Du brauchst wirklich mal so einen Klaps auf den Allerwertesten. Für alle, die im Internet sagen, Kinder, sagen, nein, ich spreche von Erwachsenen. Die können sich ja dann wehren, wenn sie sich trauen. Oh, Jesus. Jesus, deine Gemeinde auf dieser Welt, vor allem auch in Deutschland, sie leidet in dieser westlichen Welt. Weil deine Kinder überall rumschwirren, auf Konferenzen und Bereichen und überall wollen sie sich einbringen und mitarbeiten, aber nicht in der Gemeinde. Sie leben so verkehrt, Herr. Herr, wenn du da nicht ein Wunder tust, wenn da nicht ein Wunder geschieht, dann habe ich da wenig Hoffnung. Aber ich bete, Herr, dass heute Abend und auch im Internet, überall auf der Welt, wo jemand diese Predigt hört, dass er heute Abend eine Entscheidung trifft, eine ganz klare Entscheidung trifft. Ich will ein Baum am Wasser sein. Ich will mit dem Herrn leben. Und ich will nicht nur Genießer sein, ich will Genießer sein und Diener sein. Die Bibel sagt, wir sind berufen, aller Diener zu sein. Aller Diener zu sein. Amen. Aller Diener zu sein. Ich lade dich jetzt ein. Ich habe gedacht, lass mich das nochmal so sagen. Ich habe auch, die letzte Woche habe ich mal Revue passieren lassen. In den letzten 12 Jahren, wir sind fast 12 Jahre jetzt als Gemeinde hier. Ich habe in diesen 12 Jahren viele hunderte Predigten gehalten. Ich habe Predigten gehalten, da bin ich hier auf dem Boden rumgekrochen wie ein Clown. Und ihr habt euch sehr darüber amüsiert und gefreut. Ich bin hier gewesen, ich habe mich manchmal benommen wie ein Affe, der die Bananenstauden hochklettert oder die Lianen hochklettert. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Predigten mit viel Humor gebracht. Ich habe Predigten mit tiefem Ernst gebracht. Ich habe Predigten gebracht mit Weinen und manchmal fast mit Wehklagen. Ich habe so viele Predigten gehalten. Und als ich diese Woche das mit Jesus Revue passieren ließ, dann stellte ich fest, es gibt Leute über die ganze Zeit, stör mal den Nachbarn jetzt nicht, lass ihn mal alle zuhören. Es gibt Leute über diese Zeit, die haben die ganzen über 10 Jahre meine Predigten gehört und ihr Leben ist nicht verändert. Ihr lebt genauso gottlos wie damals, als ihr zu uns in die Gemeinde kamt. Und Gott sagt, ich lasse euch nicht weitergehen. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst wirklich umkehren. Ihr müsst von Herzen umkehren. Und Gottes Herz ist voller Trauer. Und Maritas Herz war die Woche voller Trauer. Ich habe gesagt, Mensch, du hast investiert. Menschen sagen, ja, wir wollen Jüngerschaft, na, wir wollen Jüngerschaftsgruppe. Aber wenn du anfängst, sie zu jüngern, lassen sie sich nicht darauf ein. Sie machen das Seminar durch, aber sie machen es nicht, nehmen es nicht in ihr Herz und leben es dann. Und Marita hat da gesessen und hat geweint. Sie hat geweint und geweint, weil sie sagt, es ist so bei manchen umsonst gewesen. Dann hat der Herr mich erinnert. Ich mag das nämlich nicht, wenn meine Frau heult, wenn sie weint. Aber da hat der Herr mich an was erinnert. Paulus sagt, an die Galater, als er schreibt, meine Arbeit bei euch war vergeblich. Ihr seid inzwischen aus der Gnade gefallen und ihr habt Christus verloren. Und er schreibt in einer anderen Gruppe von Leuten, sagte, meine Arbeit an euch war vergeblich. Er stellt sie ein. Er ließ manche Leute einfach laufen. Sie sagt, sie war vergeblich. Sie hat alles nichts benutzt. Schau mal die Briefe des Paulus an. Selbst Leute, die unordentlich lebten, die wurden in der Gemeinde damals mit Brief geschrieben. Da wurde, Paulus sagt, die, die nicht nach dem Evangelium gemäß wandeln, schreibt sie mit Namen auf, damit jeder in der Gemeinde weiß, diese Person lebt nicht ordentlich. Die wurden damit Namen betitelt und diese Namen wurden in der Gemeinde aufgehangen. Lest es mal nach in den Briefen. Was würde man denn heute tun, wenn jemand sagt, hier, da lebt jemand unordentlich, wir können da nicht mehr mitgehen? Manipulation, geistlicher Missbrauch. Auch die vielen, die schreien geistlicher Missbrauch. Ihr solltet euch endlich mal bekehren von euren Verletzungen und von eurer Unvergebenheit. Durch euren sogenannten geistlichen Missbrauch missbraucht ihr inzwischen andere geistliche Menschen. Und Gott guckt sich das nur eine Zeit an, sage ich auch mal. Denn Jesus sagt, eine jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, die rupft er aus. Und Gott beginnt gerade seine Gemeinde zu schütteln. Er beginnt sie zu schütteln. Er beginnt sie zu schütteln. Er sagt, jeder faule Frucht wird abfallen. Er beginnt es zu schütteln. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Der Herr ist am Schütteln. Und ich lade dich ein, Baum am Wasser zu sein. Baum am Wasser zu sein. Du im Internet. Du hast so oft meine Predigt gehört. Du hast so oft gehört, dass ich sage, schließe dich einer Gemeinde an. Ich habe dir so oft gedacht, geh und schließe dich einer Gemeinde an und diene in dieser Gemeinde und hör auf, überall zu Globetrotten. Du musst es tun. Du musst es tun. Es ist ein Wort des Herrn. Tu es. Denn wir sind berufen zur Gemeinde, zur Gemeinschaft der Gläubigen. Jeder Einzelne, ein lebendiger Baustein. Ohne den Einzelnen gibt es keine Gemeinde. Da gibt es nur ein Gebäude, aber keine Gemeinde. Hallo? Wir, du und ich sind Gemeinde. Amen.